Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie funktioniert CO2-Speicherung? Wie sicher ist diese Technologie? Und warum kann und muss Carbon Capturing einen Beitrag zur Energiewende leisten? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Holger Ott, auf den ich mich schon sehr freue. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich hoste diesen Podcast und möchte zuallererst wieder unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Holger Ott ist Professor an der Montanuniversität Leoben, wo er einerseits den Lehrstuhl für Reservoir Engineering leitet und andererseits auch das Department für Petroleum Engineering. Er hat Physik in Stuttgart und Berlin studiert und promovierte 2004 an der Freien Universität Berlin im Bereich Festkörperphysik. Nach Stationen in der Industrie, unter anderem als Senior Scientist bei Shell, kam er 2016 nach Leoben. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Dekarbonisierung industrieller Prozesse und der geologischen Energiespeicherung. Er beschäftigt sich ganz besonders mit der Speicherung von CO2 und Wasserstoff in unterirdischen Reservoirs. Also ein mega spannendes Thema. Daher bin ich auch besonders erfreut, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit den Basics an. Was versteht man denn unter Carbon Capturing and Storage? Und wie unterscheidet sich das von dem sogenannten CCU, Carbon Capture and Utilization?
Ja, zunächst in beiden Technologien geht es natürlich darum, CO2 aus industriellen Prozessen, wo CO2 emittiert wird, abzuscheiden und das CO2 nicht in die Atmosphäre gelangen zu lassen. Das ist das primäre Ziel von beiden Technologien, CCS wie auch CCU. Im Prinzip muss dafür erstmal das CO2 natürlich abgeschieden werden. Dafür gibt es auch mehrere chemische, physikalische Prozesse, mit denen man das bewerkstelligt werden kann, das CO2 direkt aus dem Abgasstrom zu nehmen. Und letztendlich stellt sich dann die Frage, wohin mit dem ganzen CO2? Also, und da gibt es eben diese zwei Pfade. Das eine ist CCU, das heißt, ich stell fest, dass das CO2 tatsächlich ein wertvoller Rohstoff ist, den ich auch für die chemische Industrie gebrauchen kann. Zum Beispiel kann ich damit natürlich auch Flugbenzin oder andere Treibstoffe herstellen, synthetische Treibstoffe und auch andere Produkte. Ich werde aber feststellen, dass die Menge, die wir an CO2 emittieren, dass die viel zu groß ist, um das tatsächlich alleine in Produkte reinzustecken. Und man muss auch sagen, dass die Lebensdauer dieser Produkte, wie zum Beispiel diese synthetischen Fuels, dass die auch nicht lang genug ist, um tatsächlich CO2 permanent aus der Atmosphäre bzw. aus unserem Kohlenstoffkreislauf zu nehmen. Das heißt, sind wichtige Technologien, A, als Grundstoff, B, um im Prinzip gewisse Sparten in der Industrie carbonneutral zu machen, das ist die Utilization, aber eben die Menge ist bei weitem nicht ausreichend. Die größte Menge muss vermutlich durch CCS beseitigt werden, das heißt, ich nehme das CO2 und speichere es permanent im geologischen Untergrund, wo man eben auch Speicherdauern von Hunderttausenden oder Millionen von Jahren erreichen kann.
Das klingt ja schon einmal sehr spannend, Hunderttausende, Millionen von Jahren. Wie funktioniert das jetzt genau? Wo wird das abgeschiedene CO2 denn tatsächlich gespeichert und braucht es dafür besondere geologische Formationen?
Ja, im Prinzip sind sehr viele verschiedene geologische Formationen unter Diskussion. Zum Beispiel gibt es vielleicht mehr exotische Formationen wie Kohleflöße zum Beispiel. Man kann sich auch vorstellen, CO2 im Meeresboden zu speichern. Das ist ein Basalt, der hochreaktiv ist zum Beispiel, das CO2 relativ schnell zu Mineralen werden lässt sozusagen. Aber das sind Technologien, die noch nicht reif sind. Wenn wir jetzt über technologische Reife reden, dann sind das im Wesentlichen ausgeförderte Kohlenwasserstofflagerstätten, also unsere Öl- und Gasfelder. Und oder tiefe Aquifere. Aquifere sind im Prinzip auch eingebettet in sedimentäre Becken und die führen kein Trinkwasser, also sind keine Trinkwasseraquifere, sondern viel tiefer. Das sind sehr salzhaltige Aquifere und die sind auch bestens dazu geeignet. Und Kohlenwasserstofflagerstätten wie auch Aquifere sind technologisch, die Speicherung darin sind technologisch ausgereift.
Wenn wir jetzt sprechen von, es ist relativ tief, von welchen Tiefen in etwa sprechen wir da?
So in etwa von, man sagt 800 Meter plus. Das setzt voraus, dass man einen normalen Druckgradienten hat und einen normalen Temperaturgradienten. Wenn man in die Tiefe geht, wird der Druck höher, die Temperatur wird höher und das hängt damit zusammen mit dem thermodynamischen Zustand von CO2 zusammen. Ab 800 Meter bei normalen Gradienten ist das CO2 in einem sogenannten überkritischen Zustand. Dieser überkritische Zustand hat nichts mit besonders kritisch zu tun, aber da hat CO2 eine sehr hohe Speicherdichte, ist also eher eine Flüssigkeit als ein Gas, hat aber trotz alledem noch die Mobilität von dem Gas, was uns das Leben doch relativ einfach macht, CO2 in den Untergrund einzupressen.
Wenn wir von CO2-Einpressung in den Untergrund sprechen, wenn ich es zuerst richtig verstanden habe, dann mineralisiert das, das heißt, wird das CO2 vom Gestein aufgenommen oder selbst zu Stein?
Ja und nein. Also über lange Zeiträume ja. Die Zeiträume werden durch das Reservoir und die thermodynamischen Bedingungen, also Druck und Temperatur, bestimmt. Aber man muss davon ausgehen, dass das CO2, wenn man jetzt über ein normales Sandsteinreservoir redet, dass das CO2 in solchen Reservoirs über lange Zeiträume im Sinne von menschlichen Zeiträumen, Jahrzehnten, zum großen Teil in diesem überkritischen Zustand bleibt. Es ist also mobil. Es wird in diesen Reservoirs migrieren. Und das Migrieren ist tatsächlich auch ein gewollter Prozess. Also nicht rausmigrieren, das gilt es zu vermeiden, sondern in diesem Reservoir zu migrieren. Und über längere Zeiträume, da reden wir dann von Jahrzehnten bis Jahrhunderten, finden dann mehrere Prozesse statt, dass sich das CO2 im Lagerstättenwasser löst, dass es unter Umständen auch mineralisiert und dass es auch physikalisch durch Kapillarkräfte zum Beispiel gebunden wird.
Wenn Sie jetzt sagen, es migriert, dann migriert es in einem Art halbflüssigen Zustand, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Nein, in einem voll fluiden Zustand, würde ich sagen. Und im Prinzip zum Beispiel um diese anderen Speichermechanismen wie die Mineralisierung, wie die Lösung und auch das kapillare Trapping, sagt man im Englischen. Wenn man das gut nutzen will, dann muss man das CO2 so einpressen, also an einer Stelle initiieren, dass es tatsächlich auch die Möglichkeit hat zu migrieren. Diese Migration ist in der Tat sehr förderlich für die Speichersicherheit.
Das Sicherheit ist nämlich das nächste Stichwort, auf das ich gerne hinaus wollte. Wie sicher ist denn jetzt diese Speicherung? Weil ich glaube, wir unterliegen ja manchmal der Vorstellung, da ist eine Riesenhöhle gefüllt mit Gas.
Ja, Höhle ja, aber das ist natürlich keine Höhle im Höhlensinn, sondern das sind viele Mikrohöhlen sozusagen. Also es ist ein poröses Gestein. Solche Gesteine kennt man jetzt auch von historischen Gebäuden zum Beispiel. Man sieht, wenn man genau hinguckt, da sind Poren drin. Diese Poren machen sowas in der Größenordnung zwischen 10 und 25% des gesamten Raums aus. Und das ist in der Tat der Speicherraum. Und das ermöglicht im Prinzip in diesen Mikroporen hat das CO2 relativ viel Kontakt mit Wasser, mit Mineralen, mit dem Gestein an sich im Prinzip und kann dadurch auch eben sicher gespeichert werden. Also das heißt, dann greifen Kapillarkräfte etwas mit der Mikrostruktur zu tun des Gesteins zum Beispiel und auch die Chemie und auch die physikalischen Lösungsprozesse, die stattfinden, die hängen natürlich sehr stark von Grenzflächen ab. Wenn ich viele Grenzflächen habe, die da gegeben sind, dann passieren solche Phänomene einfach schneller. Was die Speichersicherheit angeht, ist es so, dass natürlich durch diese ganzen Prozesse die Speichersicherheit über die Jahrzehnte, Jahrhunderte wächst, aber es muss auch ganz klar sein, dass immer noch über, wie gesagt, menschliches Ermessen CO2 in vielen Lagerstätten super kritisch vorliegt sozusagen, aber das entspricht auch nur der Situation, denen unsere Erdgasvorräte, unsere Erdölvorräte und auch andere Fluide im Prinzip im Untergrund sicher gespeichert sind über Millionen von Jahren. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie unsicher machen muss, sondern das ist irgendwas, was man weiß und was auch keinerlei zusätzliche Bedenken hervorrufen muss.
Also ich lerne, dass superkritisch eigentlich ein sehr positives Wort ist, weil es bedeutet offenbar, dass es flüssig ist und dementsprechend nicht als Gas einfach irgendwie entweichen kann. Und das ist, glaube ich, schon einmal ein Learning für mich jetzt aus unserem
Gespräch. Das hängt mit dem kritischen Zustand, mit dem kritischen Punkt von der Flüssigkeit zusammen. Ja, jede Flüssigkeit macht Phasenübergänge und da gibt es einen kritischen Punkt, über dem das nicht mehr stattfindet. Und deswegen nennt man alles, was da drüber ist im Phasendiagramm, Drucktemperaturdiagramm nennt man überkritisch.
Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt auch für alle, die eine Gefahr sehen. Ich glaube, es ist ja etwas, was in manchen nordischen Ländern schon sehr lange ausprobiert wird, die CO2-Speicherung. Auf wie viele Jahrzehnte Erfahrung kann man da zurückgreifen?
Nein, in den nordischen Ländern jetzt nicht oder in Norwegen speziell, sondern angefangen hat es in den USA. In den 1970er Jahren, da hat man CO2 verpresst, um Öl zu fördern. CO2 ist ein sehr gutes Lösungsmittel für alle möglichen Kohlenwasserstoffe und das hat man ausgenutzt, um eben den Öl-Recovery-Faktor, wie man sagt, massiv zu erhöhen. Und im Prinzip ist das zwar ein anderer Grund und das CO2 war auch kein CO2, das jetzt entsteht irgendwo in industriellen Prozessen, sondern das CO2 ist reines CO2, das man auch aus dem Untergrund geholt hat und dann wieder in den Untergrund eingepresst hat, von A nach B sozusagen. Aber der Prozess an sich ist sehr analog zu der CO2-Speicherung. Wir überlegen uns auch, CO2 in Öllagerstätten, ausgebeuteten Öllagerstätten zu speichern. Und das ist im Prinzip 1:1 dieselben Mechanismen.
Zu den CO2-Speicherstätten würde ich dann gerne noch kommen. Davor würde ich aber gerne noch darüber sprechen, warum wir überhaupt uns Gedanken machen müssen über CO2-Speicherung als Teil dieser Klimawende, die wir brauchen.
Naja, also CO2-Speicherung macht genau dann Sinn, wenn alle anderen Maßnahmen auch umgesetzt werden. Das heißt also, im Prinzip müssen wir, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausholt, müssen wir natürlich unseren Lebensstil ändern. Wir müssen einfach weniger verbrauchen, weniger konsumieren, effizienter werden in allerlei Hinsicht und im Prinzip auch technologische Prozesse umstellen. Und da bleibt aber immer noch relativ viel CO2 übrig von CO2-intensiven Industrien, die einfach mal nicht ersetzt werden können. Da sprechen wir zum Beispiel unter Umständen über einen gewissen Zeitraum von der Stahlindustrie. Wir reden aber auch von Zement, von Feuerfest, von Kalk. Wir reden von Müllverbrennung zum Beispiel. Na, und das sind CO2-Emissionen, die wir natürlich irgendwie abscheiden müssen und irgendwo hin müssen. Und wenn man sich das jetzt anguckt in Österreich zum Beispiel, dann kann das temporär auf jeden Fall bis zu 20% der Gesamtemission sein. Und die kann man natürlich nicht einfach ignorieren, sondern wenn man alles andere gemacht hat, also im Prinzip wirklich auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, was wir nicht sind, dann ist CCS tatsächlich eine sehr gute Methode, um auf Null zu kommen am Ende.
Also es geht nicht um eine Ausrede, andere Dinge nicht machen zu müssen, sondern es geht ganz klar darum, das zusätzliche Potenzial zu heben, das anders nicht möglich wäre, einzusparen.
Genau, es ist definitiv keine Ausrede. CCS wurde in der Öl- und Gasindustrie entwickelt, um natürlich fossile Energien zu dekarbonisieren. Man kann auch in der Öl- und Gasindustrie CO2-Emissionen nicht dulden. Man kriegt nur Lizenz, zum Beispiel ein Gaswerk zu produzieren, wenn man das dabei entstehende CO2 tatsächlich ein Entsorgungskonzept vorlegt. Und das war der Treiber. Im Prinzip ist das keine Ausrede, sondern der License to Operate am Ende für die Öl- und Gasindustrie. Aber man hat natürlich relativ schnell festgestellt, dass es tatsächlich auf alle möglichen Emissionen angewandt werden kann. Es ist eine Technologie, die da ist, ausgereift ist, entwickelt wurde. Und natürlich, wenn wir es schaffen, von unseren Emissionen auch so runterzukommen und CCS nicht gebraucht werden, dann wäre das natürlich schon eine sehr gute Geschichte. Auf dem Pfad sind wir im Moment gerade nicht und je länger, dass wir warten. Und Sie müssen einfach sehen, dass wir seit 1990, wo dann Pariser Abkommen, die CO2-Emissionen in Österreich auf einem ähnlichen Niveau sind. Also es hat sich nicht viel getan. Und jetzt haben wir eben Ziele 2030, das ist in 6 Jahren, 2040, 2050, wo man was erreichen will. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man von einem sehr hohen Niveau auf netto Null kommt, ohne solche Technologien zu benutzen.
Ich glaube, eine Einschätzung, die sich auch mit der des Weltklimarats deckt.
Definitiv.
Was würden Sie jetzt sagen, wenn wir zurückkommen zu den Lagerstätten? Haben wir auch in Österreich Potenzial zu Lagerstätten?
Ich glaube, wir haben nicht ein überflüssiges Potenzial, aber wir haben ein recht gutes Potenzial. Zum einen haben wir eben sedimentäre Becken und in diese sedimentäre Becken sind im Prinzip unsere Lagerstätten eingebettet. Das sind zum einen die Öl- und Gaslagerstätten. Wir sind in Österreich, ich sag's mal salopp, Ende der Förderung sozusagen. Also diese Lagerstätten, die da sind, die können tatsächlich auch für anderes verwendet werden. Es gibt da verschiedene Dinge, die man damit machen kann. Wasserstoff speichern, geothermisch nutzen, wie auch immer. CCS ist eine Sache, die wir da betreiben können. Und da haben wir in der Tat Speicherpotenzial, das ich so einschätzen würde, dass wenn wir wirklich die schwer vermeidbaren Emissionen nehmen, dass es dann für ein paar Jahrzehnte reicht. Und diese paar Jahrzehnte werden wir vermutlich brauchen, um eben andere Lagerstätten zu erschließen, zum Beispiel so tiefe Aquifere, um zum Beispiel auch CO2 ins Ausland zu exportieren. Im Prinzip müssen wir da zeitgestaffelt denken und deswegen müssen wir auch alle Optionen da irgendwie in Betracht ziehen. Also zeitgestaffelt im Sinne von, ich kann nicht warten, bis ich die ultimative Lösung habe und das zum Beispiel jetzt nach Norwegen transportieren kann und dort in der Nordsee speichern, da der Klimawandel, wie wir alle wissen, was sehr zeitkritisches ist.
Ich bleibe gleich bei dem Thema Transport. Ja. Welche Rolle wird denn diese Pipeline-Infrastruktur beim Transport von abgeschiedenen CO2 spielen? Ich hatte vor kurzem den Dr. Helmut Leibinger bei mir im Podcast. Wir haben darüber gesprochen, dass das CO2 jetzt in Züge gepackt wird, die hoffentlich rechtzeitig auch an ihrem Bestimmungsort ankommen, bevor das CO2 entweicht. Wie sind hier Ihre Wünsche, aber vielleicht auch Einschätzungen, was die Realität anbelangt. Wie schnell wird das gehen?
Naja, so das Transportnetzwerk, also das Pipeline-Netzwerk, das wird natürlich ein bisschen auf sich warten lassen. Das sind riesige Investitionen, das muss erstmal umgesetzt werden. Das sind auch riesige Distanzen. Man braucht diese Transportnetzwerke natürlich dafür, dass man, da man die CO2-Quellen, diese großen Quellen im Prinzip nicht unbedingt da hat, wo auch tatsächlich das Speicherpotenzial zur Verfügung steht. Deswegen müssen wir transportieren. Kann Kilometer sein, ein paar Kilometer, es kann aber auch ein paar hundert Kilometer sein, zum Beispiel Richtung Nord. Norwegen, wie gesagt. Und das erfordert ein Transportnetzwerk, Züge. Ja, das wird nicht wirtschaftlich sein, aber ich verstehe das natürlich sehr gut, weil man natürlich nicht warten kann, bis es ultimativ zur Verfügung steht. Wie gesagt, das ist nicht irgendwas, was sequenziell passiert, sondern das muss alles parallel passieren. Und ich denke schon, dass es für gewisse Unternehmen, die kleinere Mengen haben, sowie eben am Anfang, wenn es jetzt um Pilotprojekte geht, dass es da tatsächlich sinnvoll ist, das in Zügen zu transportieren. Über eine längere Zeit wird das natürlich nicht wirtschaftlich sein. Und auch der Schiffsverkehr ist natürlich auch da. Der ist natürlich technologisch noch nicht ganz ausgereift für die Mengen, die transportiert werden sollen. Das ist das Einzige, was wirklich verlässlich und auch wirtschaftlich zur Verfügung stehen würde, sind oder technologisch zur Verfügung steht, sind eben Pipelines. Und da haben wir auch einiges, aber da muss eben auch noch einiges gebaut werden.
In Österreich haben wir noch nichts, also das wird hoffentlich bei der nächsten Bundesregierung ganz oben auf der Agenda stehen. Und ich glaube, die Europäische Union wird sich hoffentlich auch darüber Gedanken machen, wie man das europäische Netz dahin ausbauen kann. Sie haben schon zuerst angesprochen, diese Lagerstätten, die da potenziell zur Verfügung stehen, könnten ja auch für Wasserstoff genutzt werden oder für anderes. Sind wir da in einem Konflikt um die Lagerstätten oder wird sich beides ausgehen?
Jein. Ja, auf der einen Seite natürlich, dass wenn eine Lagerstätte für Wasserstoff verwendet wird, wird sie nicht für CO2 verwendet, das ist auch klar. Aber ich glaube, das schließt sich, oder wir versuchen das gerade zu untersuchen, oder wir untersuchen das gerade. Ich glaube nicht, dass es da besonders viel Konfliktpotenzial gibt, da das andere Lagerstätten sind, vorwiegend einfache Gasfelder, die für die Wasserstoffspeicherung genutzt werden, während für die CO2-Speicherung unter Umständen eben auch tiefere Felder und auch Ölfelder zum Beispiel in Betracht gezogen werden. Also ich denke, das überschneidet sich nur zu einem relativ kleinen Teil und dieses große Konfliktpotenzial, das auch ab und zu mal in der Öffentlichkeit rumgeistert, das sehe ich jetzt nicht. Ein anderes Konfliktpotenzial könnte mit der geothermischen Nutzung zusammenhängen, aber auch da gibt es im Prinzip Konzepte, die momentan entwickelt werden, die aber noch nicht so weit sind, dass man CO2-Sequestration mit geothermischer Energiegewinnung kombinieren kann. Im Wesentlichen ist natürlich ein CO2 ein sehr guter Wärmeüberträger. Es hat zwar keine Wärmekapazität wie Wasser, sondern viel weniger, aber es fließt einfach wesentlich besser und ich brauche auch keine Pumpen, um das wieder zu fördern sozusagen. Also von dem her gibt es Potenzial in verschiedenen Art und Weise, Wasserstoff und CO2 zu kombinieren, CO2 und Wärme zu kombinieren. Und im Prinzip liegt natürlich auch in der nahen Zukunft einfach Entwicklungspotenzial auch darin, dass man sich diese Synergien genau anguckt und dass man solche Systeme optimiert.
Also das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier noch einige technologische Entwicklungen in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen.
Ja, muss definitiv. Keine Entschuldigung, um nicht zu handeln. Ich glaube, es gibt genug Technologien, die da sind, wie zum Beispiel CCS. Also es gibt da keine Entschuldigung, in die Richtung nicht zu handeln. Aber es gibt in der Tat viele Kombinationen, die man sich genau angucken muss und die eben auch zur Verbesserung des ganzen Systems entwickelt werden. Vermutlich, hoffentlich.
Sie haben das jetzt so schön formuliert, keine Entschuldigung, nicht jetzt auch schon zu handeln und CCS einzusetzen. Sie haben ja als Experte auch an der österreichischen Carbon Management Strategie mitgearbeitet, sie wissenschaftlich begleitet. Wie ist jetzt Ihr Resümee nach dieser Arbeit? Sie hat ja vor kurzem das Licht der Welt erblickt. Sind Sie optimistisch, auch aus wissenschaftlicher Sicht? Geht da jetzt was weiter?
Aus wissenschaftlicher Sicht, also wissenschaftlich lasse ich mal draußen, es ist eine Entwicklung. So CCS ist eine entwickelte Technologie. Gibt schon noch viel zu forschen, gar keine Frage, aber sie ist da. CCS ist da. Von dem her wissenschaftlich, ja, es werden Forschungsgelder da sein. Zumindest hört sich die Carbon Management Strategie so an. Ich bin eigentlich damit recht zufrieden. Warum bin ich zufrieden? Aus dem ganz einfachen Grund, weil das eine klare Willensbekundung ist, dass Technologien wie CCS und CCUS generell, dass man reinschaut, dass man das umsetzen will. Und das halte ich für den absolut richtigen oder nicht nur richtigen Weg, sondern für den notwendigen Weg. Es ist natürlich nicht mehr als eigentlich erstmal ein Rahmen, ein Gerüst, das man mit Leben füllen muss. So CCS ist immer noch verboten. Es hat erstmal in der rechtlichen Lage noch nichts geändert. Das ändert sich hoffentlich bald. So, und im Wesentlichen steht da natürlich auch nur, ist das nur ein grober Leitfaden, was passieren muss. Die Umsetzung, die wird jetzt spannend. Also ich bin zumindest mal sehr gespannt drauf, wie das abgeht, wie das vor sich geht. Das sind viele Akteure da. Das ist ein komplexes System, das nicht von selbst läuft. Das muss getrieben werden. Und von diesem Standpunkt denke ich, es ist ein erster Schritt. Und nicht mehr, nicht weniger, aber es ist eine Willensbekundung. Und das ist für mich sehr positiv, weil ich habe schon in meinem früheren Leben an CCS-Projekten gearbeitet und komme dann nach Österreich und da ist es verboten. So, das heißt, wenn das jetzt Fahrt aufnimmt, dann ist das durchaus irgendwas, was ich auch für mich persönlich begrüße, wo ich teilnehmen kann, wo ich helfen kann, das umzusetzen.
Also neben der Willensbekundung braucht es jetzt als nächsten konkreten Schritt einmal die Aufhebung dieses Speicherverbotes.
Und die Umsetzung dann der europäischen Richtlinien, definitiv.
Wenn das dann mal gelungen ist, dann sollte es ja auch einen positiven Standortfaktor für Österreich bedeuten. So hat es ja auch Magnus Brunner, der das Projekt vorangetrieben hat, in seinem Ministerium, glaube ich, auch immer formuliert. Wenn man jetzt in Länder wie Norwegen zum Beispiel schaut, die erhoffen sich ja dadurch auch künftig starke Einkommensquellen für den Staat. Die haben zum Beispiel für sich proklamiert, sie wollen da der CO2-Speicher für Europa werden. Ist das realistisch und kann man damit echt Geld verdienen?
Ob man Geld verdienen kann, hängt vermutlich mit dem CO2-Preis zusammen. Ich gehe davon aus, man kann Geld verdienen. Ich gehe davon aus, dass die Industrie oder dieser Bereich auch ein relativ großer Bereich ist, also viel Volumen beinhaltet. Natürlich hat Norwegen Zugang zum Meer. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil in dem Fall. Sie haben sehr viel Speicherkapazität. Die große Frage wird sein, wenn wir müssen auf einer Zeitschiene denken. Wir denken über 20, 30, 40, 50 nach im Wesentlichen. Und die ganz große Frage wird nicht sein, was ist da und kann man damit Geld verdienen, sondern wie schnell wird diese Speicherkapazität ausgebaut. Das ist bei weitem zu langsam. Im Moment gerade sehe ich nicht, dass das in sehr naher Zukunft einen ganz großen Beitrag liefern kann. Es wird ausgebaut, aber natürlich hängt der Ausbau damit zusammen, dass Verträge geschlossen werden. Das heißt also, man baut nicht aus, ohne dass man schon weiß, was man verpressen will am Ende. Und man bietet kein CO2 an aus der Industrie, wenn man nicht weiß, dass das Land oder die Firma das tatsächlich verpressen kann. So, das heißt, blockiert sich so ein bisschen selber das System meines Erachtens, und es wird darauf ankommen, dass die Parteien zusammenfindet und dass tatsächlich der Ausbau dieser Speicherkapazität stattfindet.
Kritiker behaupten ja oft, dass es eine Ablenkung ist von der Notwendigkeit der Reduktion fossiler Brennstoffe. Wir haben das zuerst schon kurz angeschnitten, aber wie würden Sie jetzt auch aus Ihrer Funktion heraus einfach auf so einen Vorwurf antworten?
Zum einen läuft der Vorwurf absolut ins Leere, weil in der Carbon Management Strategie ist vorgesehen, dass man das nur auf Hard-to-Abate Emissions anwendet. Die sind noch nicht gut definiert, aber im Prinzip nur auf Emissionen, die wir nicht oder nur sehr schwer vermeiden können. Das heißt, es sind keine fossilen Emissionen vorgesehen. Deswegen ist das Argument erstmal in unserem Bereich nicht wirklich anwendbar. Allerdings, wenn ich jetzt über die Carbon Management Strategie nachdenke, dann ist ein großer Schwachpunkt, dass man eben solche fossilen Emissionen ausblendet. Das Problem dabei ist, dass das ist dann nur eine gute Strategie, wenn alles andere läuft, wenn die Energiewende schnell genug läuft, wenn wir schnell genug von unseren Emissionen runterkommen, wenn wir also im Prinzip auf einem Szenario-Pfad sind, der maximal günstig ist. Wenn das nicht der Fall ist, und es sieht so aus, wie wenn das in naher Zukunft auch nicht unbedingt der Fall sein wird, dann verliert natürlich so eine Carbon-Management-Strategie ihre Flexibilität, wenn solche Emissionen explizit ausgeschlossen werden. Von dem her halte ich es für gefährlich, diese fossilen Emissionen auszuschließen. Aber letztendlich ist es erstmal ein guter Ansatz zu sagen, nee, wir reduzieren alles, was wir können und stellen uns ein bisschen um, lernen mal anders zu leben. Und dann, was dann noch übrig bleibt, verpressen wir.
Wenn Sie jetzt an Ihre Forschung denken und die Zielsetzungen, die Sie da verfolgen, Sie haben zuerst schon einen kleinen Einblick gegeben, welche Synergien rund um CCS sich vielleicht ergeben könnten. Was glauben Sie, kommt da an Trends und Entwicklungen in den nächsten Jahren noch auf uns zu? Oder worauf dürfen wir auch optimistisch hinblicken?
Vielleicht muss man da ein bisschen andersrum anfangen. Also wenn man sich das genau anguckt, dann kommen 70-80%, eher Richtung 80% der Energie aus unserer Erdkruste. Das ist also kein Faktor, den wir jetzt einfach vernachlässigen dürfen. Natürlich sind das im Moment gerade hauptsächlich fossile Energien, also Kohle, Öl und Gas. Die gilt es zu dekarbonisieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sagen zwar jetzt in Österreich nicht angewandt auf fossile Energieträger. Das macht für Österreich unter Umständen noch tatsächlich Sinn. Wir werden im Prinzip an der Stelle gewinnen oder verlieren, die unser Problem ist. Das heißt, an den fossilen Energieträgern und daran, wie wir mit den Emissionen umgehen. Das ist ein ganz großer Punkt. So, das heißt, das darf man im Prinzip, und das ist jetzt nicht unser Forschungsschwerpunkt, aber das darf man auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Da ist viel Entwicklung nötig, um praktisch diesen Übergang, der tatsächlich keine Sache von 10, 20, 30 Jahren ist, sondern eher bis zum Ende des Jahrhunderts und länger, um diese Emissionen im Prinzip, dieser Emissionen Herr zu werden. Das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Aspekte. Auf der anderen Seite gilt es, und das ist da, wo wir dran arbeiten, den Untergrund energetisch nachhaltig zu nutzen. Und da kommen eben die anderen Technologien ins Spiel. Das sind zum einen natürlich Speichertechnologien. Also der Untergrund bietet natürlich Riesenspeicher, also enorme Speicher an Speicher über Tage werden Sie nie so viel Wasserstoff zum Beispiel speichern können, dass das einen Puffer bildet für eine Industrie. Im Untergrund geht das. Selbst ein kleines Gasfeld ist ausreichend, um sehr viel Energie zu speichern und auch tatsächlich saisonale Schwankungen von erneuerbarer Energie, über die man den Wasserstoff wieder gewinnt, auszugleichen. Das ist eine Sache. Also im Prinzip die einzelnen Technologien, das ist Ausbau von Erdwärme, Ausbau der Speichertechnologien, Wärmespeicher, Wasserstoffspeicher zum Beispiel, auch Erdgasspeicher, die vorhanden sind. Und dann gibt es, wie ich vorher schon erwähnt habe und wie Sie angesprochen haben, eben diese Synergien zwischen den Technologien. Und die sind in der Tat Ist das eine Entwicklung, die gerade im akademischen Bereich vorangeht, sind noch nicht wirklich in der Umsetzung, aber man kann CCS mit Wärmegewinnung verbinden, man kann Wasserstoff und CO2 verbinden, das wäre dann so CCU, das ist zum Beispiel, was die RAC teilweise betreibt in Pilotprojekten, aus Wasserstoff und CO2 dann erneuerbares Methan, Erdgas also zu machen, zu konvertieren, ist natürlich auch noch weit weg von der Anwendung.
Aber es ist ein Pilotprojekt, das, glaube ich, bei uns hier in Österreich stattfindet.
Ja, das war das weltweit erste, wo Wasserstoff gespeichert wurde in einem Gasfeld, in einem ausgebeuteten Gasfeld. Und dabei hat man eben festgestellt, dass durch das mikrobielle Leben, dass man den Wasserstoff tatsächlich mit dem vorhandenen CO2, dass man Erdgas erzeugen kann oder Methan erzeugen kann. Und dann ist halt die Frage, okay, kann man das tatsächlich auch in einer technischen Art und Weise nutzen, um erneuerbares Erdgas zum Beispiel herzustellen. Das ist natürlich aber sehr weit von einer Anwendung entfernt, würde ich sagen. Und so gibt es einfach mehrere Technologien, wo man eben diese Synergien nutzt, natürlich auch die Synergien zwischen CO2 und Öl nutzt oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es schon einiges. Also der Untergrund bietet viel Potenzial, energetisches Potenzial und auch Potenzial zur Dekarbonisierung. Und das sollten wir, glaube ich, ausnutzen, wenn wir eine erfolgreiche Energiewende mit einer dekarbonisierten Übergangszeit erreichen wollen.
Ich glaube, das ist eine perfekte Zusammenfassung, weil man sollte genau das ausnutzen, was an Potenzial da ist. Wenn Sie sich jetzt selber einschätzen würden, würden Sie sagen, Sie sind optimistisch, dass wir das als Gesellschaft schaffen?
Gute Frage. Bin ich optimistisch? Ja, ich bin optimistisch. Warum bin ich optimistisch? Weil Gesellschaft extrem auf Druck reagiert und ich glaube, dass wir im Moment von Klimaseite mächtig Druck bekommen, also auch in Europa, was man am Anfang eher gedacht hat, dass man vielleicht auf der Gewinnerseite ist, aber das soll einen nicht davon abhalten, was zu tun, das ist ganz klar und es scheint jetzt auch nicht so zu sein, sondern es wird immer mehr ein Problem und je mehr das ein Problem ist, desto mehr macht man dagegen, aber desto mehr polarisiert es halt auch eine Gesellschaft, was auch negative Auswirkungen hat, ist, wie ich als Physiker sagen würde, ein nichtlineares System, von dem man nicht wirklich weiß, wo es endet, aber ich bin, im Prinzip bin ich optimistisch, ich bin positiv.
Positiv ist gut. Wir haben zum Schluss immer eine persönliche Frage an all unsere Gäste, die natürlich im Job immer was für das Thema Klimawende beitragen. Aber was macht Holger Ott privat?
Privat habe ich mit Sicherheit noch ziemlich viel Potenzial zur Einsparung, definitiv. Wir machen schon einiges, also letztes Jahr einen Tiefenbohrer investiert und eine Wärmepumpe in den Keller gestellt. Das heißt also zumindest mal, unsere Wärme wird jetzt mit Strom betrieben. Wir haben einen guten Hebel, denke ich. Das heißt also, wir sind da, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Auch als Familie mittlerweile haben die Kinder auch alle einen Führerschein. Wir kommen immer noch mit einem Auto klar, das auch oft in der Garage steht. Das heißt also, meine Wege mache ich in der Regel mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was auch manchmal zu Verspätungen führt, wie wir heute gesehen haben. Also im Wesentlichen sind wir dann natürlich privilegiert, weil wir haben kurze Wege in Leoben. Das heißt, ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ich habe gute Zugverbindungen. Das hat natürlich nicht jeder. Wenn man in Wien wohnt, wird das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Auch sehr gute öffentliche Verkehrsmittel, aber vielleicht, es gibt halt viele Menschen, die sind dann doch mehr auf Individualverkehr angewiesen, als wir das sind. Und es ist mir auch klar, dass sich unsere geothermische Heizung, auch wenn wir noch Solarpaneele aufs Dach packen, unter Umständen sich in unserer Lebenszeit nicht auszahlen wird. Aber es ist, glaube ich, schon der richtige Weg, einfach Emissionen zu vermeiden und deswegen war es uns das erstmal wert.
Ich wäre jetzt fast ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn Sie als jemanden, der so viel Wert auf die Ressourcen aus der Erdkruste legt, nicht selbst gebohrt hätten.
Na, gebohrt habe ich nicht selbst, ich habe bohren lassen.
Aber immerhin, ich finde, es ist super spannend, dass Sie das, über das Sie sprechen, auch selbst versuchen anzuwenden und umzusetzen. Ich bedanke mich bei Ihnen für ein wahnsinnig spannendes Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und ich bedanke mich natürlich auch fürs Anhören.
Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, in der wir manche Dinge an der CO2-Speicherung betrachtet haben, die man so in der Öffentlichkeit nicht hört, dann lade ich euch ein, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ich bin mir sicher, wir werden auch dann in Ökologisch wieder spannende Fragen mit kompetenten Persönlichkeiten beantworten.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.